Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ich habe heute die Freude, mit dir über ein neues Gesetz zu sprechen, das vielleicht die Wirtschaft ganz erheblich entlastet. Klammer auf, oder auch nicht,
oder,
ich weiß es nicht.
Ja.
Wir werden es jetzt gemeinsam erarbeiten. Das Wachstumschancengesetz ist jetzt endlich durch.
Ja, ging ja relativ schnell. Am 17. Juli gab es schon den Referentenentwurf des Gesetzes und jetzt bereits knapp ein Jahr später, ne, wurde es am 22. März dann vom Bundesrat verabschiedet und wird jetzt dann auch verkündet. Also richtig im Schnelldurchgang ging das Gesetz durch.
Ja, und warum hat das eigentlich so lange gedauert? Ich glaube, vor allem im Bundesrat hing es fest.
Ja, die CDU hat gedacht, dass die Landwirtschaft nicht weiter belastet werden sollte und hat da das Wachstumschancengesetz so ein bisschen auch als Druckmittel genutzt.
Ja, also was ja wohl das Ergebnis ist, können wir vielleicht am Ende nochmal drauf einsteigen, dass es auch so ein Positionspapier gibt, wie man die Landwirtschaft jetzt noch weiter entlasten will. Und das hat dann wohl dazu geführt, dass die CDU die Blockade jetzt aufgegeben hat. Aber eigentlich schade, ne? Weil das war ja wirklich jetzt lang ersehnt und ich kann auch wirklich sagen, dass ein paar Unternehmen da wirklich jetzt auch überlegt haben, treffe ich jetzt die ein oder andere Investitionsentscheidung oder warte ich mal noch, ob das kommt? Insofern auf jeden Fall ein paar verlorene Monate. Aber es nützt ja nichts. Jetzt sollten wir vielleicht mal einsteigen, oder? Und schauen, was es denn jetzt im Einzelnen bringt und worauf man sich jetzt vielleicht freuen kann als Unternehmer, oder? Was man so für Steuererleichterungen jetzt mitbekommen kann in diesem Jahr.
Ja, also es ist auf jeden Fall ordentlich zusammengedampft worden. Ja, ursprünglich jetzt mal eine Entlastung von gut 6 Milliarden Euro sein sollen. Jetzt ist es noch 3,2 Milliarden Euro an Entlastung schwer. Sollten ursprünglich mal 50 Einzelmaßnahmen umgesetzt werden, aber da ist viel zusammengestrichen worden. Ja, nichtsdestotrotz gibt es schon, sagen wir mal, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten, steuerliche Anreize für den Wohnungsneubau und so weiter und so fort. Da können wir ja mal reinsteigen, ja, was das eigentlich an einem Gesetz sein sollte und ob es jetzt diesen Zweck erfüllt.
Ja, unbedingt. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit einer kleinen Sache an und steigern uns ein bisschen. Deswegen, Fabian, wie teuer ist eigentlich dein Kaffee? Kostet der mehr als 35 Euro?
Nee.
Achso, okay.
Das Päckchen Weil das kostet war vielleicht 9,90
Euro. 9,90 Euro, okay. Das war vielleicht der Grund, der dich daran gehindert hat, mir den bisher immer zu schicken, dachte ich nämlich. Als Geschenk. Ja, weil man kann ja bisher nur Geschenke an Geschäftsfreunde machen bis zur Höhe von 35 Euro. Und das ist ja wirklich für das eine oder andere Geschenk ein bisschen wenig. Und die Grenze wird jetzt erhoben auf 50 Euro. Ja, also da hat man ein bisschen mehr Spielraum. Und Fabian, ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass ich noch kein Geschenk bekommen habe von dir.
Nö, ich warte, du bekommst eins, wenn ich eins bekomme, Christian.
Ja, so läuft das. Okay, na gut. Ja, aber es ist, glaube ich, ganz gut, oder? Also, dass man da jetzt ein bisschen mehr Geschenke verteilen kann. Ich weiß gar nicht, wo diese 35-Euro-Grenze herkommt. Auf jeden Fall ist auch schon viele Jahre nicht angepasst worden. Das ist, glaube ich, ganz zielführend.
Ja, ich glaube, was interessanter ist, ist die Regelung bei der privaten Nutzung von E-Autos. Da war es ja bisher so, also grundsätzlich vielleicht nochmal zur Regelung, die Privatnutzung von einem Firmenwagen muss man versteuern, entweder man führt ein Fahrtenbuch. Die üblichere Variante ist die sogenannte 1%-Regelung, 1% vom Bruttolistenpreis versteuert man pro Monat, also wenn das Auto 60.000 Euro kostet, dann 600 Euro. Bei E-Autos muss man nur ein Viertel des Bruttolistenpreises ansetzen, hat also effektiv eine Steuerbelastung von 0,25% und nicht von 1%. Aber das galt bisher nur für Autos bis 60.000 Euro. Aber da, Christian, gab es auch eine Erhöhung.
Ja, genau. Da hat man offensichtlich erkannt, dass man für 60.000 Euro nur den schlechtesten Tesla Model 3 bekommt. Zumindest habe ich hier tatsächlich auch mal so einen Fall erlebt, dass jemand so einen Tesla haben wollte und dann schnell festgestellt hat, oh, mit den 60.000 Euro komme ich da ja gar nicht so weit, wenn ich noch eine extra Farbe haben will und extra, was weiß ich, Anhängerkupplung und Long Range und so weiter. Da reichen die 60.000 Euro gar nicht aus. Und ja, man will ja offensichtlich ganz intensiv hier diese E-Autos fördern, vielleicht gerade auch so als Firmenfahrzeuge. Da erhofft man sich ja, glaube ich, auch nochmal einen guten Durchbruch, dass es einfach noch mehr E-Autos gibt. Und da, um das weiter zu fördern, hat man jetzt eben gesagt, okay, das können dann auch etwas teurere Fahrzeuge sein. Und zwar dürfen die jetzt auch 70.000 Euro kosten. Ursprünglich war ja mal vorgesehen, dass die sogar 80.000 Euro kosten dürfen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Sonderausstattung reinpacken dürfen. Aber jetzt sind es 70.000 Euro geworden. Was denkst du, Fabian, kann man sich da schon ein ordentliches Auto für kaufen?
Ja, ich finde, so ein Model 3 geht da schon. Ich glaube, um die deutschen Hersteller auch mal zu nennen, ich glaube, so ein, was gibt es denn da, Q4 e-tron oder sowas. Ja, das ist, glaube ich, auch in der Range dann. Macht, denke ich, schon Sinn. Ja, also ist auf jeden Fall angenehm dann, wenn man in der Spanne ist.
Aber der Steuervorteil ist ja wirklich auch nicht von der Hand zu weisen, ja. Ich will das nur noch mal plastisch machen, wenn du jetzt zum Beispiel dir für 70.000 Euro so ein, sagen wir mal, so ein Audi da jetzt holst, ja, und den vielleicht liest und hast du natürlich noch Versicherungen und Reparaturen, Treibstoff ist ja dann tanken, ne? Also sozusagen Strom, und hast vielleicht Kosten von 700 Euro pro Monat, die man dann als Betriebsausgabe abziehen kann für das Fahrzeug, aber versteuern muss man nur 175. Da kommt ja dann doch also einiges zusammen, was man da an Kosten nutzen kann, obwohl man vielleicht das Fahrzeug vollständig privat fährt, bei einer GmbH zum Beispiel, oder wenn der Mitarbeiter das vollständig privat nutzt und kaum für die Firma damit fährt, ist ja dann völlig egal, ist alles abgedeckt durch diese 0,25%-Regelung. Also eigentlich in gewissen Konstellationen, glaube ich, schon ein echt hoher Vorteil hier an der Stelle.
Naja, also schon, vor allem, man muss ja auch noch die Fahrten von der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte versteuern. Mit den 0,03%, das ist auch ganz angenehm, wenn man so ein E-Auto hat, ja. Also,
wie ist es dann? Dann sind es ja nicht 0,03, sondern?
Ja, also auch 0,03, aber dann halt auch von dem reduzierten Polizistenpreis. Also, das ist ja auch ganz angenehm bei Fahrten von der Wohnung bis zur ersten Tätigkeitsstätte, ja.
Ja, und ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal abschließend sagen, die Hybridfahrzeuge, also ich glaube, Fabian, du hast ja auch so eins, oder? Was man, wenn man denn unbedingt mal muss, auch elektronisch fahren lassen könnte, das ist ja auch noch in gewisser Weise begünstigt, das ist nicht weggefallen. Und da ist jetzt auch keine Reichweitenerhöhung hinzugekommen. Also es reicht, dass so ein Fahrzeug, wenn das einen Verbrennermotor hat und mit seinem Elektromotor 60 Kilometer alleine fahren kann, dann reicht das schon aus, um ein Hybridfahrzeug zu sein, was trotzdem noch begünstigt ist, wo man dann die 0,5%-Methode anwenden kann.
Ja, sind 60 oder 80, Christian?
Es sollte auf 80 erhöht werden, ist aber nicht gekommen. Okay. Warte mal, ich schaue jetzt hier nochmal ganz live im Gesetz nach. Genau, es sind momentan 60 Kilometer und man hat jetzt mit dem Wachstumschancengesetz darüber nachgedacht, das auf 80 Kilometer zu erhöhen. Wahrscheinlich hat man das so ein bisschen schon gesehen, dass der E-Motor eigentlich kaum genutzt wird und man da vielleicht so ein bisschen diese Förderung zurückfahren wollte, ist aber nicht so gekommen. Also es sind 60 Kilometer.
Na, sehr gut. Ja, also böse Zungen munkeln, dass manche ihre Ladekabel bei den Hybridfahrzeugen wieder unausgepackt zurückgeben, wenn das Leasing zu Ende ist, sind aber nur Gerüchte. Ne? Mhm. gibt es eine zumindest befristete Wiedereinführung der degressiven AFA. Die gab es ja schon mal während Corona-Zeiten und die gibt es jetzt dann wieder.
Ja, da freue ich mich natürlich drüber, ganz ehrlich. Das ist ja eine gute Sache, dass man, wenn man Dinge für sein Unternehmen anschafft, die beweglich sind, dass man die schneller abschreiben kann. Worüber ich mich aber nicht freue, ist, dass es natürlich eine ganze Zeit lang jetzt auch wegen der Gesetzesverzögerung ja hieß, hey, wir führen das ein rückwirkend zum 30.09.23. Das war also, ich glaube, so in der Zeit, kam dann auch der Regierungsentwurf final oder da wurde, ja, ne, genau, ich glaube, da hat dann der Bundestag darüber entschieden und da hieß es halt, okay, das können wir schon so machen, dass das dann auch in dem Fall rückwirkend geht, damit eben jetzt schon mal investiert werden kann und man eben nicht abwarten muss, bis das Gesetz dann komplett vom Bundesrat und so weiter beschlossen wurde. Und das ist jetzt aber dann doch wieder weggefallen. Also es geht eben erst für Investitionen jetzt ab dem 31.03.24. Und dieses Versprechen, hey, alles cool, man kann jetzt schon mal investieren und das Gesetz geht dann so seinen Gang und ihr könnt dann auch von diesen besseren Abschreibungen profitieren. Das ist jetzt irgendwie, das ist halt einfach weggefallen, ja. Es geht also nur für Dinge, die man jetzt kauft zwischen April und Dezember 24.
Ja, da haben sicherlich sich ein paar verspekuliert. Da können wir später nochmal drauf kommen, wie bei der GWG-Grenze, die wird jetzt auch nicht erhöht von 800 auf 1000 Euro. Da hat mir ein Kommentar, glaube ich, ein Steuerfachangestellter geschrieben, ja, was ist jetzt, wenn man schon 2024 alles bis 1000 Euro netto auf GWG gebucht hat. Das fand ich irgendwie auch ganz süß. Ja. Kann man wieder umbuchen, ist, denke ich, kein Problem. Aber da haben auch Steuerkanzleien, glaube ich, stark damit gerechnet, dass das kommt. Ja.
Ja, und dann ist es natürlich auch nochmal abgeschwächt worden. Also die Frage mit der degressiven Abschreibung ist ja auch immer, wie stark kann man in dem ersten Jahr abschreiben, ja? Und da war das beispielsweise bisher so, bei der Regelung, die es schon mal gab, zu Corona-Zeiten bis 2022, da konnte man das 2,5-fache der normalen Abschreibung als degressive Abschreibung dann berücksichtigen. Also deutlich mehr, als ganz normal möglich wäre, ne? Das zweieinhalbfache. Und das war jetzt offensichtlich auch ein bisschen zu viel. Jetzt ist es sozusagen zum, man kann jetzt das Zweifache, also etwas weniger als noch zu Corona-Zeiten, als degressive Abschreibung geltend machen. Ist natürlich trotzdem erstmal nicht schlecht. Ja, wir hatten ja schon oft das Beispiel mit den Büromöbeln zum Beispiel, die man dann über 13 Jahre abschreibt. Dann kann man natürlich da auf jeden Fall schon schneller zum Steuervorteil kommen. Aber so der große Wurf ist es natürlich immer noch nicht, denke ich, oder? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Nee, da ist vielleicht die degressive AFA für Wohngebäude schon interessanter. Wenn man jetzt, ja, oder willst du da noch was dazu?
Ja, auf jeden Fall, bevor man dazu kommt. Also Wohngebäude natürlich auf jeden Fall auch spannend, kommen wir gleich zu. Aber zum Beispiel, das hatte ich letztens gelesen, fand ich auch ganz interessant, zum Beispiel in Großbritannien, die sind da halt viel sportlicher unterwegs, ja, und bieten eben so auch die Möglichkeit, bewegliche Wirtschaftsgüter, wenn man die anschafft, wirklich sofort von der Steuer abzusetzen. Also das, was bei uns die GWG-Grenze ist, bis 800 Euro, ja, das gilt da natürlich in einem viel größeren Maßstab. Also ich bin da jetzt auch kein Experte fürs Steuerrecht in Großbritannien, aber da gehen halt andere Länder ganz andere Wege und fangen da nicht an, hier irgendwie mit 800 Euro oder sich darüber zu streiten, ob das jetzt 800 oder 1000 sein dürfen, sondern dann darf man halt einfach so alles abschreiben, was beweglich ist. Das fördert natürlich noch mal um ein Vielfaches aus meiner Sicht die Investitionsbereitschaft und natürlich auch den Standort. Also nur um da nochmal auch das ins Verhältnis zu setzen, wie das vielleicht andere Länder machen, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Luft nach oben.
Bisschen ist gut, ja. Aber immerhin bei den Wohngebäuden gibt es also degressive Abschreibung nicht mehr von geplant 6% im ersten Jahr, sondern nur von 5%. Was aber ganz interessant ist, dass da jetzt dieser Zeitpunkt, ist eigentlich so auch ein Quatsch eigentlich, ne? Also bei der degressiven AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens hat man das dann irgendwie wieder vom 30.09. weg, jetzt dann auf den 31.03. gelegt. Und bei den Wohngebäuden, da geht's dann, ja, da, wenn da die Herstellung seit dem 30 oder nach dem 30.09.2023 erfolgt ist und dann dementsprechend noch vor dem 1.10.2029 erfolgt, kann man 5% dann abschreiben für neue Bauten. Ja, da gilt aktuell normalerweise eine Grenze von 3% pro Jahr. Das ist schon ganz cool, würde ich mal sagen. Vom Vermittlungsausschuss des Bundesrats war es bei 6% noch so ein bisschen besser. Ja, also ich weiß nicht, ob da, warum das da gekürzt wurde. Also hätte man auch 6% machen können, aber immerhin 5% ist eigentlich was ganz Cooles. Ja.
Ja, und vor allem hängt es jetzt nicht von weiteren Bedingungen ab, Stichwort Klimaauflage oder so. Sondern es muss eben natürlich sich um ein Wohngebäude handeln. Also jetzt das neue Betriebsgebäude, das ist davon leider nicht erfasst. Und ich meine, auch Ferienwohnungen dürften nicht funktionieren, aber Wohngebäude schon. Und da stellt sich natürlich für Personen, die jetzt da auch investieren wollen, die große Frage, lohnt sich das überhaupt noch? Ja, bei den, das ist natürlich jetzt ein bisschen in Anführungsstrichen zu setzen, bei den geringen Mieten, die man verlangen kann. Ja, das hat sicherlich jemand, der in Berlin gerade eine Wohnung sucht oder in Freiburg oder so, hat da eine andere Meinung zu. Aber jetzt aus Sicht von jemandem, der eine Wohnung bauen will, sind natürlich die Mieten vergleichsweise gering zu den Baukosten, die momentan anfallen, die ja durch sicherlich Energie- und Rohstoffkosten und Personalkosten, aber auch, das würde ich jetzt mal so behaupten oder höre ich an vielen Stellen, auch durch hohe Auflagen sehr hoch getrieben sind. Und da ist es ja eigentlich so, wenn du dir irgendein Neubauprojekt jetzt auf dem Papier anguckst, ohne irgendeinen Steuervorteil, rechnet sich ja da kaum noch was.
Naja, das ist in Freiburg aber auch so. Also selbst wenn die Mieten hoch sind, die Baukosten sind mittlerweile eben so hoch, dass, also ich kenne jetzt kein Neubauprojekt, bei denen die erwarteten Mieten dann Zins und Tilgung decken. Außer mal macht mit der Bank vielleicht einen Deal, dass das was gar nichts getilgt wird, aber selbst dann wird es eng. Ja, also da muss man aktuell schon mit einer Steuerersparnis rechnen, aber ist natürlich schon ganz interessant. Ich meine, 5% sind schon ordentlich, wenn man jetzt im Spitzensteuersatz ist und dann eben, was weiß ich, keine Ahnung, 40.000 Euro oder so mehr abschreiben kann, beziehungsweise vielleicht ja 20.000 Euro mehr abschreiben kann, wenn man statt irgendwie 3% dann 5% macht, je nachdem, wie teuer das Gebäude dann ist. Das ist schon ganz angenehm, wenn man darauf dann wieder 42% mehr oder weniger zurückbekommt. Das ist schon ganz nett.
Ja, aber vielleicht vor einem abschließenden Statement, Fabian, müssen wir natürlich vielleicht nochmal sagen, was es ja noch on top gibt, nämlich die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Also das gibt es ja auch noch. Ne? Also du kannst die degressive Abschreibung, die wir gerade besprochen haben, nutzen und zusätzlich dazu könntest du auch nochmal eine Sonderabschreibung geltend machen für 4 Jahre in Höhe von 5% jährlich, also dann insgesamt 20%. Und da wird es natürlich dann noch interessanter, aber hier gibt es auf jeden Fall ein paar mehr Auflagen. Und die wichtigste ist, glaube ich, dass man hier natürlich das gibt es eben nur bei so einem Energieeffizienzhaus 40. Das bedeutet ja, dass das, also da bin ich jetzt auch kein Superexperte, deswegen man soll es mir nachsehen, wenn ich es nicht ganz genau richtig erkläre. Aber das bedeutet ja letztendlich, dass das Gebäude, was errichtet wird, maximal 40% der Energie verbraucht, die sonst ein sogenanntes Referenzgebäude verbraucht. Und auch da lehne ich mich jetzt leicht weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass das, wenn jetzt jemand das aus dem Bau hört, der sagt sich, dann wird es ja noch teurer, wenn ich diese Anforderungen einhalten muss. Und da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, gibt es ja dieses KfW 40 und dann gibt es ja zum Beispiel auch eine etwas mildere Stufe, dieses KfW 55, da muss der Energieverbrauch, da reicht es schon, wenn der nur 55% des Referenzgebäudes beträgt. Und da war halt auch überlegt worden, ob das nicht vielleicht auch schon reicht, dass das Gebäude halt soweit klimafreundlich ist, dass es halt 55% der normalen Energie verbraucht und da konnte man sich aber nicht einigen und es muss jetzt unbedingt dieses KfW 40 Haus sein. Ich weiß nicht, wie deine Meinung oder ob du da eine Meinung zu hast, Fabian, du bist ja glaube ich auch nicht so aus der Baubranche wie ich, aber ich glaube, das ist natürlich dann auch herausfordernd, sage ich mal, mit den Baukosten, das irgendwie im Griff zu behalten, oder?
Ja, und die Frage ist, also ich frage mich bei diesen Regelungen natürlich immer, was will man denn politisch? Ja? Will man denn den jetzt Mietwohnungsneubau oder will man ihn nicht? Ja, und gerade, ich finde auch so Zeichen, degressive AFA, dann eben von 6% auf 5% runter und bei der Sonderabschreibung dann die Anforderung an die Neubauten so hoch, finde ich irgendwie auch, bei allem Klimaschutz ist ja das eine, aber wir wollen ja neuen Wohnraum. Ja, und die, sag ich mal so, selbst vor der Regelung, ja, mit dem Effizienzhaus 55, ja, war ja eigentlich schon okay, aber gut, naja.
Ja, naja, gut, also auf jeden Fall brauchst du natürlich auch wieder jemanden, der das begutachtet, so ein Qualitätssiegel dann vergibt. Und es gibt natürlich dann damit einhergehend auch noch Grenzen. Ja, also das Gebäude darf maximal 5.200 Euro pro Quadratmeter kosten. Das ist schon viel, ne? Wenn es eben teurer ist, dann ist es nicht mehr begünstigt, dann kann man diese Sonderabschreibung nicht mehr geltend machen. Und diese Sonderabschreibung gilt darüber hinaus höchstens bis zu 4.000 Euro pro Quadratmeter Kaufpreis oder Herstellungskosten für das Gebäude. Also wenn man jetzt zum Beispiel 5.000 Euro zahlt, ja, pro Quadratmeter für eine 60 Quadratmeter Wohnung, also 300.000 Euro, ist glaube ich gar nicht so praxisfern, dann könntest du halt nicht auf die 300.000 Euro die Sonderabschreibung geltend machen, sondern nur auf die, also 60 Quadratmeter mal 4.000 Euro sind dann auf die 240.000 Euro. Ja? Auf diesen Betrag könnte man dann die Sonderabschreibung geltend machen und darüber hinaus nicht. Ja, muss man halt im Einzelfall dann mal durchrechnen. Ne? Ich weiß nicht, also ich glaube, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen würde, würde ich wahrscheinlich mit diesen ganzen Neuerungen hier dann doch so eine Neubauimmobilie eher in Betracht ziehen, weil ich ja, also wenn man sich jetzt mal so ein bisschen umschaut, wir haben das auch mal überlegt wegen einer Firmenimmobilie hier, ja, wenn du da irgendeine alte, gebrauchte nimmst, die du dann sanieren willst, dann ist ja auch das Absurde, dass die Sanierung halt fast genauso teuer ist, als wenn du neu baust. Also sicherlich gibt es da noch einen kleinen Spread, aber das ist ja auch verrückt, was so eine Sanierung kostet, ja, und dann in Kombination mit den Steuervorteilen ist das, glaube ich, schon dann oft vielleicht etwas lohnenswerter, hier so in die Richtung zu denken.
Aber eine gehobene Ausstattung darf das dann auch nicht sein mit 5.200 Euro. Ich habe mir neulich mal was angeguckt, der kostet Quadratmeter 7.500 Euro. Also das ist schon weit weg, ja, aber wir sind, glaube ich, beide jetzt keine Bauprofis, aber 5.200 Euro heutzutage ist auch schon sportlich, ja.
Tja, und was natürlich die große Frage ist, das Ganze ergibt ja eigentlich Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Immobilie kauft und die stark abschreibt. Also ich glaube, ich habe das hier mal ausgerechnet, wenn man jetzt beides kombiniert, also degressive Abschreibung und diese Sonderabschreibung, dann kannst du in 10 Jahren fast die Hälfte abschreiben von dem, was du investiert hast. Das ist natürlich schon ganz nett, ja. Also stell dir vor, dann hast du das eben für 300.000 Euro gekauft und kannst eben in 10 Jahren 150.000 Euro geltend machen. Und dann sagst du vielleicht nach 10 Jahren, okay, jetzt verkaufe ich die Immobilie wieder für 300.000 Euro. Und dann ist nach 10 Jahren ist das Ganze ja steuerfrei, was natürlich schön ist. Und dann hat man natürlich diesen Verkaufsgewinn, den man von 300.000 Euro, sag mal, stell dir vor, du kannst es zum selben Preis verkaufen, wie du es gekauft hast. Ja, kannst du es auch für 300.000 verkaufen. 150.000 hast du noch als Buchwert dastehen, weil das ja bis dahin schon abgeschrieben wurde. Und macht man also 150.000 Euro Gewinn, über den man sich natürlich dann freuen kann. Und wenn man das Ganze 10 Jahre gehalten hat, ist das ja auch steuerfrei. Und die Kalkulation würde hier wahrscheinlich mit viel Augen zu auf dem Papier auch aufgehen, ja, obwohl man vielleicht monatlich keinen positiven Cashflow erwirtschaftet. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, was passiert denn, wenn wir jetzt hier vielleicht irgendwann mal eine Regierung haben, die der Meinung ist, dass mit diesen Immobilieninvestoren, das gefällt uns aber gar nicht, da mit dieser 10-jährigen Spekulationsfrist, da sind wir nicht einverstanden, die fällt jetzt. Ja, dann fällt das Ganze natürlich auch irgendwo in sich zusammen.
Ja, ich glaube, mit Christian Lindner als Finanzminister einer künftigen großen Koalition, die nach der Bundestagswahl kommen wird, wird das nicht passieren.
Warte mal, was? Wie soll das funktionieren?
ja, also Christian Lindner ist jetzt noch Finanzminister und ich glaube, also ich...
In der großen Koalition mit Christian Lindner? Das
nee, heißt, nee, der ist dann raus, außer es gibt natürlich dann, was ist es dann, schwarz...
Schwarz-Rot-Gold.
Schwarz-Rot-Gold. Ja. Also, ich bin mal gespannt. Wir können ja hier mal, was haben wir denn heute? Ja, gut, wenn es jetzt rauskommt, ist dann der 26. März. Ja. Ich tippe mal, da können wir dann irgendwie nächstes Jahr, ist ja was in der Bundestag, nächstes Jahr irgendwie im September, Oktober schauen. Ob es dann so gekommen ist, der Steuerfabi prophezeit jetzt mal, dass die nächste Koalition von der CDU angeführt wird mit der SPD als Koalitionspartner, gegebenenfalls ergänzend mit der FDP. Und dann schauen wir mal. Also von dem her, wenn das so kommt, und ich denke mal, Christian Lindner wird zumindest bald bis zu dieser Wahl, bis er dann abgelöst wird, noch Finanzminister sein. Das war ja auch ganz lustig, als er in diesem TV-Interview da war und die Moderatorin ist ja künftig wahrscheinlich dann nicht mehr in der nächsten Koalition Finanzminister. Und er hat gefragt, warum? Das fand ich irgendwie auch ganz cool, muss ich sagen. Aber ja, also ist jetzt nicht geplant, das zu ändern. Glaube, da kann man noch ruhig schlafen. Ne?
Wobei ich da auch so ein bisschen, wenn das so kommt, also jetzt mal so off-topic, ja, ich habe heute früh irgendwie den Kommentar von Friedrich Merz gehört zum Thema DFB arbeitet jetzt mit Nike zusammen, dass er sich also darüber aufgeregt hat, dass das ja nicht sein könne und irgendwie... Wir sind ja Fußball-Weltmeister geworden mit Adidas und wie man denn da jetzt irgendwie auf die Idee käme, das zu wechseln. Aber da denke ich mir halt auch so, wie viel wirtschaftlicher Sachverstand ist dann am Ende da eigentlich da, wenn man da eben so, weißt du, also am Ende, wenn Nike mehr zahlt, natürlich soll das doch Nike dann machen, das Sponsoring, oder? Das wäre irgendwie blöd, wenn man sagt, aus irgendwelchen Patriotismusgründen müsste das jetzt hier ein deutsches Unternehmen sein. Gerade als Exportweltmeister, der ja vielleicht sich auch im Ausland so darstellen möchte, dass er hier marktoffen ist und das völlig egal ist, wo das Unternehmen herkommt, um es zu beauftragen. Weiß ich jetzt nicht, ob das so das beste Aushängeschild ist für die deutsche Wirtschaftspolitik. Das nur mal am Rande. Ich weiß nicht, ob du als Fußballfan das anders siehst.
Ich glaube, wir haben größere Probleme, als wer das Trikotsponsoring übernimmt in Deutschland, wenn ich auf unsere Rentensituation blicke. Also ob man sich damit beschäftige, ne?
Wobei, wenn, ja, genau. Also da, ob der Friedrich Merz dann dafür ist, dass das Rentengeld unter anderem über ETFs zum Beispiel in Nike-Aktien investiert wird. Ich bin skeptisch.
Ja, lass uns mal wieder ein bisschen mehr sachlich zurückkommen. Ja, jetzt hatten wir schon das Orakel von Steuerfabi gehabt, von der Bundestagswahl und Trikotsponsoring. Vielleicht sollte man mal, ja, was gibt es noch, zum erweiterten Verlustvortrag kommen.
Ja, genau, das ist ja auch ganz gut, wobei eigentlich gut in Anführungsstrichen, das muss man sich eigentlich mal vorstellen, ja, das war jetzt auch zu Corona-Zeiten eigentlich so ein Thema, was viele Unternehmen betroffen hat. Stell dir vor, du bist ein Tourismusunternehmen und musst einfach mal zumachen. So, dann ist ja klar, dass du Verluste erzielst. Wenn du natürlich gut kaufmännisch gewirtschaftet hast, dann kannst du damit auch umgehen, hast vielleicht Rücklagen oder kannst es absichern. Gab ja auch viele Förderungen, alles so weit, so schön, so gut. Aber dann gibt es ja im deutschen Steuerrecht eine Regelung, die sagt, wenn du dann jetzt in einem Jahr hohe Verluste machst und im nächsten Jahr läufst dann vielleicht besser und du machst dann wieder Gewinne, dann darfst du diese Verluste aus den Vorjahren nicht in voller Höhe oder nur eingeschränkt in diese nächsten Jahre mitnehmen. Ja, also in einem Jahr hast du Verlust, im nächsten hast du Gewinn und sagst dann natürlich in dem Jahr, wo du Gewinn gemacht hast, hey, im Moment, bevor ich das hier versteuere, möchte ich erstmal, dass mein Verlust aus den Vorjahren da verrechnet wird. Und da gibt es halt jetzt die Grenze von 1 Million Euro und bei Verheirateten dann 2 Millionen Euro. Wenn man mehr Verlust als diesen Betrag, diesen Sockelbetrag mitnimmt in das nächste Jahr oder mitnehmen will, dann gibt es eben eine Grenze. Und zwar kann man darüber hinaus nur 60% des Verlustvertrages dann verrechnen. Was ja schon irgendwo auch, weiß ich jetzt nicht, also so richtig... Die Leistung und das Risiko, was man da irgendwie mit eingeht, wenn man so ein Geschäftsmodell hat, was vielleicht auch mal in so eine große Verlustzone geraten kann, jetzt nicht unbedingt einen Anreiz gibt, solche Geschäfte zu machen, ja, finde ich zumindest. Also stelle ich mir auch die Frage, warum gibt es diese Begrenzung überhaupt? Aber gut. Und da gibt es jetzt halt auch so einen Tropfen auf den heißen Stein. Jetzt kann man in den nächsten 3 Jahren 70% der Verluste auf das nächste Jahr mitnehmen. Und nicht nur 60. Ja, sicherlich ganz nett, ne? Aber da weiß ich überhaupt nicht, ob man nicht diese Regelung insgesamt mal in Frage stellen kann. Ist ja wohl zum Beispiel auch so ein Thema, was die Bauern stark gefordert haben, ne? Bei den Landwirten ist das ja eigentlich auch so, dass die mal ein Jahr haben, je nachdem auch wie die Ernte ist, das eben sehr gut ist und ein anderes vielleicht wieder schlecht. Das ist ja auch so ein Kompromiss, der da jetzt mit rausgekommen ist, dass man da irgendwie für die Landwirte auf jeden Fall auch nochmal nachschärfen will, dass die dann natürlich nicht so bestraft werden, weil eben ein Jahr gut läuft und die anderen schlecht.
Ja, was gibt's sonst noch? Bei privaten Veräußerungsgeschäften wird die Grenze erhöht auf 1000 Euro. Das heißt, man kann jetzt, auch wenn man Bitcoins innerhalb eines Jahres verkauft, da ein bisschen mehr steuerfrei verkaufen.
Aber 1000 Euro, Fabian, wird es reichen?
Ja, gut. Je nachdem, also was man gekauft und verkauft hat. Ja,
genau. Also ist natürlich ganz nett, ne, dass man da nicht so schnell in die Erklärungspflicht kommt. Aber jetzt zum Beispiel bei der Grenze, die ja für viel mehr Leute wichtiger ist, diese Grenze bei den Kapitaleinkünften, der Werbungskostenpauschbetrag zum Beispiel, der ist natürlich, das hat länger gedauert, bis der mal so gestiegen ist und dann auch noch in der Höhe. Das sind jetzt auch 1000 Euro, richtig?
Das sind auch 1000 Euro, jetzt führt es zu noch mehr Verwirrung. Heute hat mich auch jemand angeschrieben, werden Bitcoin und Aktien gleich versteuert? Ja? Also die Frage kommt immer. Und nein, das eine sind Einkünfte aus Kapitalvermögen und das andere bei Bitcoin sind sonstige Einkünfte. Jetzt sind die Grenzen, also das eine ist eine freie Grenze. Das heißt, wenn man irgendwie 1001 Euro an Bitcoin gewinnen hat, muss man alles versteuern, weil es eine Grenze ist und kein freier Betrag. Und wenn man jetzt 1001 Euro an Kapitaleinkünften hat pro Jahr, dann muss ich nur 1 Euro versteuern und zahle dann irgendwie 26,3 Cent Steuern. Das ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied.
Ja, stimmt, gut, dass du das nochmal unterschieden hast. Ja, das ist interessant, ne? Da kommt jetzt wird die Grenze gleich angehoben und alle denken dann gleich, die ganze Einkunftsart ist jetzt identisch, was natürlich nicht der Fall ist. Ja, haben wir ja auch schon sogar in der letzten oder vorletzten Folge mal drüber gesprochen, über das Thema Kryptowährung. Wer sich dafür interessiert, kann da natürlich nochmal schauen. Jetzt gibt es noch zwei Themen, die ich ganz spannend finde. Die betrifft vor allem Unternehmen, die als Personengesellschaft oder vielleicht sogar auch als Einzelunternehmer unterwegs sind. Da ist ja das Problem, dass die Besteuerung von Gewinnen sich nach dem persönlichen Steuersatz richtet. Und der kann ja dann mit der Reichensteuer und dem Soli auch schnell bei 47,5% liegen. Und das Problem ist natürlich bei Unternehmen auch, dass die natürlich die Gewinne, die sie machen, nutzen müssen, um damit zum Beispiel auch Kredite zurückzuzahlen. Ja, bei den Krediten kann man ja nur die Zinsen als Betriebsausgabe ansetzen und die Tilgung nicht. Also deswegen, das klingt immer so, oh, die verdienen so viel und so, ne? Aber im Endeffekt ist es ja auch oft so, dass die einfach vielleicht auch, wie gesagt, Kredite zurückzahlen müssen und das jetzt gar nicht alles verkonsumieren können. Und deswegen sind natürlich viele Unternehmen dann in dieser Rechtsform eigentlich benachteiligt, weil sie zum Beispiel bei einer GmbH ja nur 30% auf ihre Gewinne zahlen müssten. Und dann kann man natürlich viel schneller zum Beispiel einen Kredit tilgen, als das jetzt eben als Einzelunternehmer oder Personengesellschaft möglich ist. Und das hat man natürlich auch erkannt, dass das unter anderem auch ein internationaler Wettbewerbsnachteil ist, weil ja auch viele so Familienunternehmen eher als Personengesellschaft strukturiert sind. Und hat deswegen jetzt eigentlich zwei ganz coole Sachen eingeführt. Das eine ist, dass Personengesellschaften die Möglichkeit haben, zur Körperschaftssteuer zu optieren. Das ging eigentlich schon länger. Ich meine, das ging ab 2021, bin mir jetzt nicht sicher, aber es geht auf jeden Fall schon 2 oder 3 Jahre. Und jetzt hat man halt nachgeschärft und hat gesagt, okay, diese Möglichkeit können nicht nur GmbH und Co. KGs, OHGs nutzen, also sogenannte Personenhandelsgesellschaften, sondern das kann auch genutzt werden von GbRs zum Beispiel. Und das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz cool, dass das geht. Bietet zum Beispiel auch die Möglichkeit, finde ich, also dass man beispielsweise eine GbR als Holding einsetzen kann, die dann auch von der Körperschaftsbesteuerung profitiert, aber nicht beispielsweise nicht im Bundesanzeiger die Abschlüsse veröffentlichen muss und solche Dinge. Wenn man da also so ein bisschen anonymer bleiben will, ist das jetzt eine ganz gute Variante, über Personengesellschaften da zu arbeiten. Und vielleicht nochmal abschließend, sind halt auch so Vorschriften, die wären eigentlich, die muss man irgendwie fürs Examen dann natürlich immer lernen, aber in der Praxis haben die wenig Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt ja auch noch eine Thesaurierungsbegünstigung für Personengesellschaften zum Beispiel oder für Einzelunternehmen gelten die, meine ich auch. Nach 34a, da kann man also sagen, okay, ich habe jetzt hier zwar einen Gewinn gemacht, aber diesen Gewinn, den belasse ich in meinem Unternehmen und weil ich das tue, zahle ich eben nur eine geringere Steuer von 25%. Und nur wenn ich die Gewinne mal rausnehme aus meinem Unternehmen, muss ich die nachversteuern mit, ich meine, es sind 28,25%. Und so wollte man da eben auch die Möglichkeit schaffen, für diese Einzelunternehmer-Personengesellschaften sich so ein bisschen der GmbH anzunähern. Das Problem war halt nur, die Vorschrift ist sehr kompliziert und ja, eigentlich war bisher in der Praxis kaum zu nutzen, weil es war zum Beispiel auch so, ne, stell dir vor, du musst jetzt diese 25% Steuern zahlen dafür, dass du den Gewinn drin lässt und da musst du 28,25% zahlen, wenn du die Gewinne rausnimmst. Und wenn man das also beides zusammenrechnet, kommt man eigentlich auch auf eine sehr hohe Steuerbelastung, die eben ja auch über dem Spitzensteuersatz sogar lag, wenn man es genau durchrechnet. Und jetzt hast du aber das Problem, dass du natürlich, um diese 25% zu zahlen, an die dann zu Steuern anfallen, musstest du da trotzdem erstmal Gewinne rausnehmen, um dann diese Steuern zahlen zu können. Und das hat das halt eigentlich in der Praxis völlig unattraktiv gemacht, weil dann ja, einfach für diese Entnahme zur Steuerzahlung eben auch schon wieder diese Nachversteuerung erforderlich war und das ist jetzt aber weggefallen. Es ist zwar immer noch irgendwie jetzt eine komplizierte Regelung, aber man hat jetzt ein bisschen mehr Spielraum und es lässt sich wirtschaftlich positiver darstellen, weil diese absoluten Hürden jetzt nicht mehr im Weg sind. So will ich es vielleicht mal darstellen. Jetzt schaue ich zu dieser Thesaurierungsbegünstigung doch nochmal ins Gesetz und will nochmal ganz kurz berichtigen. Ich habe das gerade genau falsch rum vorgetragen, nur für die absoluten Experten hier. Wenn man die Gewinne stehen lässt im Unternehmen, dann zahlt man 28,25%. Und wenn man die Gewinne dann später entnimmt, zahlt man nochmal on top 25%. Also ich habe es gerade genau andersrum gesagt. So ist es aber richtig.
Und bei der Option zur Körperschaftsbesteuerung, da gibt es auch Vorteile für alle, die keine Personenhandelsgesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaften haben. Denn da wurde die Möglichkeit zur Körperschaftsbesteuerung auf alle Personengesellschaften ausgedehnt. Also, so wie ich es verstanden habe, auch dann auf die GbR.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, sehr gut. Das ist ja auch eine ganz gute Sache. Ja.
Können wir eine GbR machen, Fabian, und uns dann besteuern lassen wie eine GmbH.
Ja, oder wir bleiben einfach bei unseren GmbHs. ja, es gibt allerdings neben der Freude jetzt auch einige Maßnahmen, die nicht umgesetzt worden sind. Wir haben schon angesprochen, dass die GWG-Grenze nicht von 800 auf 1000 Euro erhöht wurde. Da ist es so, wenn man jetzt einen Schreibtisch für wie 1000 Euro kauft, dann muss man den weiterhin laut dieser Regelung über 13 Jahre abschreiben. Da hätte man können aus meiner Sicht auch aufgrund von der Inflation das hochsetzen, weil du bekommst ja nicht mehr ein iPhone irgendwie, also kriegst du schon, aber die höheren Modelle nicht mehr für unter irgendwie 800 irgendwie irgendwas Euro netto. Das heißt, das aus meiner Sicht, das wäre mal ein gutes Zeichen gewesen, auch für die Bürokratie, wenn man das von 800 auf 1000 Euro hochgesetzt hätte, war ein guter Vorschlag, der leider zumindest aus meiner Sicht nicht umgesetzt wurde. Wie siehst du das?
Ja, das wäre absolut naheliegend gewesen, ja. Und ich weiß nicht, gut, wahrscheinlich gab es im Berechnung im Hintergrund, dass das doch zu dem einen oder anderen Steuerausfall mehr geführt hätte. Ich weiß nicht, was der Grund ist, aber das hätte sich absolut angeboten, das zu erhöhen, auch so um das Stichwort, um das Thema Bürokratieentlastung vielleicht da noch einen Beitrag zu leisten, dass du eben nicht dieses Wirtschaftsgut dann ewig in deinem Anlageverzeichnis mit rumführst und so weiter. Das wär so sehr gut gewesen, ja.
Eine Freigrenze von 1000 Euro für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung hätte sicherlich auch geholfen, die Bürokratie ein bisschen abzubauen, aber auch das kommt nicht.
Wobei, ich habe schon überlegt, was mir dann meine Frau für bis zu 1000 Euro hätte vermieten können. Da kommt man natürlich dann auch schnell auf gute Gestaltungsmöglichkeiten. jede Grenze wird genutzt, wo es nur geht, das ist ja klar, ne? Aber kann ich vielleicht unter dem Aspekt wiederum so ein bisschen verstehen, dass da natürlich dann auch den Gestaltungen so ein bisschen sehr das Tor geöffnet wird. Ich weiß es nicht, aber ja.
Also was brutal war, was auch von meinen Followern aufs Schärfste kritisiert wurde, war die Nichtanhebung der Pauschalen für den Verpflegungsmehraufwand, wenn man jetzt 8 Stunden von zu Hause und der ersten Tätigkeitsstätte weg ist, beispielsweise auf einer Fortbildung. Dann hat man eben die Möglichkeit, 14 Euro für gesamte Tage dann, also 24 Stunden, 28 Euro anzusetzen. Das wird länger nicht erhöht und sollte jetzt auch festhalten, 15 Euro, also 1 Euro mehr und 30 Euro für ganze Tage erhöht werden. Da hat man den Spielraum auch nicht gesehen. Und wenn man mal unterwegs ist, also keine Ahnung, ist, wenn man in München wie auf einer Geschäftsreise ist, irgendwie, dann frage ich mich eh schon, wie man mit 30 Euro da überleben soll. Aber das wird weiterhin bei 28 Euro belassen. Auch sowas, wo ich auch denke, das ist schon Wahnsinn. Also ursprünglich war es, glaube ich, mal bei 32 Euro geplant, dann wurde es irgendwie auf 30 Euro hoch runtergesetzt und jetzt ist es immer noch bei 28 Euro. Also ich habe es ja mal angesprochen, gibt sogar, glaube ich, irgendwo ein Interview in der FAZ, wo der Steuerfabi appelliert, dass man diese Pauschbeträge mehr oder weniger automatisiert erhöhen sollte, weil die Sachen werden teurer. Warum sollten dann diese Verpflegungsmehraufwandspauschalen nicht auch steigen? Ja, also man nimmt ja jetzt an, dass, müssen wir gucken, wann das zuletzt erhöht wurde, aber dass die letzten 3-4 Jahre jetzt keine Preissteigerung bei Lebensmitteln oder in Restaurants stattgefunden hat in den Städten. Also das ist, glaube ich, nicht so und das wäre mal also ein logischer Schritt gewesen, dass man das erhöht, aber sollte nicht sein.
Ja, stimme ich dir voll und ganz zu.
Ja, laut der Bundesregierung kann ich mein Schweinsbraten in München immer noch für den gleichen Preis essen wie vor 4 Jahren, aber so ist es halt, ne?
Du sollst ja da nicht so viel essen, du sollst da nur arbeiten, Fabian.
Und ja, absolut. Absolut. Oh Mann, ja, wobei Schweinsbraten jetzt auch nicht so meins ist, ja. Aber was wurde noch gestrichen? Erweiterter Verlustrücktrag wird gestrichen.
Ja, hatten wir gerade schon drüber gesprochen, aber eigentlich bei dem Verlustthema war viel mehr vorgesehen, alles weg.
Ja. Dann, Christian, die Weihnachtsfeier wird nicht größer werden jetzt dieses Jahr bei dir, ja, der Freibetrag.
Vielleicht schon, man kann es ja dann pauschal besteuern, ja zum Glück.
Ja. Da ich ja schon mal bei der Weihnachtsfeier von euch war, weiß ich, ihr lasst euch ja nicht lumpen. Also, aber das soll auf 150 Euro erhöht werden, ist auch nicht gekommen. Ja, wäre auch nicht schlecht für die Bürokratie gewesen, weil oft knackt man da schon an der 110-Euro-Grenze, wenn man da alles mit reinnimmt an den Kosten. Hab's oft erlebt, dass dann 120, 130 ist und dann muss man den Differenzbetrag noch pauschal versteuern. Ist irgendwie auch ein Quatsch, aber soll auch nicht sein, 150 Euro. Der deutsche Staat will nicht für den Betriebszusammenhalt mehr sorgen und sagt, nee, 110 Euro reichen. Warum auch das nach oben setzen, weil die Kosten sind ja dieselben geblieben. Ja, was gibt's dann noch?
Ja, ich glaube, das wichtigste Thema, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ist ja wirklich das mit dieser Klimaprämie, die ja weggefallen ist. Da sollten ja 15% Zuschuss kommen vom Finanzamt, wenn man eine Investition tätigt, die irgendwie natürlich mit im Zusammenhang mit einem Energiesparkonzept dazu geführt hätte, dass man eben klimafreundlicher in seinem Unternehmen wird. Hätte es natürlich auch wieder einen Gutachter geben müssen und so. Deswegen fand ich das auch ein bisschen skeptisch. Wobei ich sagen muss, ich hatte doch ein paar Unternehmen, die das in diesem Zusammenhang, weil zu erwarten war, dass das kommt, darüber nachgedacht haben, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu bauen und dann eben diese Förderung mitzunehmen. Da hat aber zum Glück noch keiner angefangen, irgendeinen Gutachten in Auftrag zu geben. Ja, aber andererseits, da gab es ja auch so die Kritik, was hat das, also wenn man solche Zuschüsse verteilen will, was hat das mit dem Steuerrecht zu tun, dann soll es halt irgendwie die KfW machen oder so. Und das war so auch die Kritik der Länder, ne? Warum sollen sich die Länder an so einem Thema beteiligen, wenn das jetzt ein Bundesthema ist, dann sollen die halt über die KfW irgendwelche Mittel ausgeben, aber jetzt nicht die Steuereinnahmen der Länder und Kommunen dann da reduzieren. War so das Argument, was glaube ich auch ganz, ganz stichhaltig war, ja.
Es ist natürlich bei so Maßnahmen immer, wenn man das so öffentlich mehrfach kommuniziert, und wir haben es ja eingangs im Podcast angesprochen, seit dem 17. Juli gibt es einen Referentenentwurf, über den dann berichtet wurde, und jetzt irgendwie Ende März wird dann das Gesetz vom Bundesrat beschlossen und die Sachen werden ja teilweise doch rigoros rausgestrichen. Ja, es ist schon Wahnsinn, ja, was man da alles im Blick haben muss und auch die Regelung. Ich meine, ich erinnere nochmal an ja, diese AFA-Geschichte, degressive AFA für Wohngebäude. Das gilt dann irgendwie ab dem 30.09.2023. Andere gilt dann nicht mehr ab dem 30.09.2023, sondern erst am 1. April irgendwie dieses Jahr. Es ist schon Wahnsinn, eigentlich, ja, mit was für Maß oder zweierlei oder manchmal dreierlei oder viererlei Maß da gemessen wird bei solchen Entscheidungen. Also ist es auf jeden Fall, war aus meiner Sicht ein sehr für viele verwirrendes Gesetz.
Das denke ich auch, dass das kommunikativ nicht so gut lief. Man liest ja jetzt, dass sich jetzt immer momentan die Politiker eher in solchen Geheimrunden treffen. Wahrscheinlich, um dann vielleicht auch da vorzubeugen, dass irgendwas nach außen getragen wird und dann die Presse das gleich zerreißt, bevor man das intern abgestimmt hat. Ich weiß nicht, das vielleicht auch darauf, dass der Grund ist, unter anderem, weil das jetzt mit diesem Gesetz so schief lief.
Ja, aber so zusammenfassend kann man fast sagen, ist keine Wachstumschancengesetz, sondern Wachstumschancengesetzchen.
Ja. Ja, fand ich ja ganz gut, hast du ganz gut zusammengefasst.
Ja.
Und ich glaube, weißt du, was das auch nochmal verdeutlicht? Die Steuereinnahmen liegen bei 1.000 Milliarden. Ja, also wenn nicht noch mehr jetzt in 24, aber das war, glaube ich, der Wert für 23. Und diese Entlastung beträgt 3 Milliarden, also 3 von 1.000, ja. Also das heißt,
ja, uns wäre 6 von 1.000, hätte man das einfach mal so gelassen, wie es da stand. Ja. So, vor allem ist Lust, also ich muss mich jetzt selber mal outen, ich oute jetzt mal was. Ich habe mir was für mein Unternehmen gekauft, was abgeschrieben werden muss, für genau 1.000 Euro netto. und habe wirklich drauf spekuliert.
Aber jetzt wirklich wegen der echt, ja? Oje.
Ja, also jetzt nicht, also das haben wir jetzt wahrscheinlich auch so angeschafft, aber ich habe, sagen wir mal, die größere Variante gewählt, weil ich gedacht habe, ja, das wird schon durchgehen. Ja. Und jetzt muss ich den Quatsch halt über irgendwie 13 Jahre abschreiben. Ja. Und denke mir so einen Quatsch. Ja. So, klar, man kann natürlich auch die tatsächlich kürzere Nutzungsdauer nachweisen und alles Mögliche. Aber wegen so einem Quatsch regen wir uns oder diskutieren wir eigentlich. Ja, und wundern uns, warum Deutschland nicht wächst in der Wirtschaft, ja, wegen so einem bürokratischen Wahnsinn, ja, wenn du hast angesprochen, man muss ja nicht nach Dubai gehen, wo es ja gar keine Steuer mehr gibt, sondern man kann auch zu unseren irgendwie Nachbarn aus dem Vereinigten Königreich schauen und mal gucken, was haben die denn so für Möglichkeiten, und da ist Deutschland schon Weltmeister, wie du hast gesagt, irgendwie 3 von 1.000 Milliarden irgendwie da nochmal runter zu kürzen. Also, ja, also wenn wir in diesem Tempo Gesetze machen und so Sachen umsetzen, also, ja, also da frage ich mich auch, wo das Unternehmen herlocken soll nach Deutschland, aber okay.
Ja, gutes Schlussstatement, würde ich sagen. Dem kann ich eigentlich nichts mehr beifügen, Fabian. Und damit können wir die Zusammenfassung zum Wachstumschancengesetzchen.
Das Wachstumschancengesetzchen.
Ja, an der Stelle vielleicht schließen und sehen uns dann nächste Woche
Perfekt.
Wieder.
Perfekt. Ja, dann bis nächste Woche, Christian.
Jo, ciao.
Ciao, ciao.